Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Bleiben wir beim Thema Dystopien, diesmal aber die aus dem Reich der Fantasie. Dass Fiktion auch unsere Realität beeinflussen kann, das zeigte 1938 das Hörspiel Krieg der Welten von Orson Welles. Eine Massenpanik soll es ausgelöst haben, aber stimmt das wirklich? Mein Kollege Martin Stengel ist dem Mythos nachgegangen und hat weitere Hörspiele mit erstaunlichen Auswirkungen ausfindig gemacht.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
Meine Damen und Herren, um 20 Minuten vor 8 beobachtete das Mount Jennings Observatorium in Chicago, Illinois, mehrere Explosionen auf dem Mars. Mit diesen Worten eines Programmsprechers sollte der gerade erst 23-jährige Orson Welles am Vorabend von Halloween, dem 30. Oktober 1938, im Studio des Mercury Theaters on the Air in New York City Geschichte schreiben. Auf dem Programm des Senders CBS stand das Hörspiel Der Krieg der Welten nach dem Roman von H.G. Wells. Durch Unterbrechungen des angeblich regulären Programms erfuhren die Zuhörer nach und nach, dass Außerirdische den Nordosten Amerikas angriffen. Ihre Hitzestrahlen töteten jeden auf ihrem Weg. Inszenierte Interviews und Live-Schalten an die Front sollten die Zuhörer und Zuhörerinnen glauben machen, ihr Land wäre tatsächlich in Gefahr.
Lord, they're turning into flames. Field caught by the woods, as far as the gas tanks for the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission.
Kunstgriffe wie diese Übertragungsunterbrechung oder ein kurzzeitiger Wechsel zum fingierten Musikprogramm verstärkten die Glaubwürdigkeit zusätzlich. Vor allem wer erst später eingeschaltet hatte, hatte den Hinweis zu Beginn nicht mitbekommen, dass es sich um Science Fiction handelte. Das Hörspiel war laut Presse ein voller Erfolg. Es ließ angeblich so viele Menschen glauben, es handele sich um einen realen Bericht, dass die New York Times einen Tag später titelte: Radio Listeners in Panic, Taking War Drama as Fact. Verängstigte Zuhörer hätten das Telefonnetz überlastet oder seien zu Tausenden aus ihren Häusern und Wohnungen geflohen, konnte man dort lesen. Zahlreiche Zeitungen im ganzen Land berichteten ebenfalls über eine Massenpanik und legten so den Grundstein für den Mythos, der sich bis heute hält. Im Jahr 1940 befragten dann der Psychologe Hadley Cantrill und sein Team Menschen, die 2 Jahre zuvor zugehört hatten. Seine Studie wird noch heute gelegentlich als Beleg für die Massenpanik angeführt. Sie ist die einzige wissenschaftliche Arbeit aus dieser Zeit, die sich mit den damaligen Reaktionen beschäftigt. Der Kommunikationswissenschaftler Martin Herbers von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen findet die Forschungsergebnisse allerdings problematisch.
Vielleicht einer der zentralen Kritikpunkte ist auf jeden Fall die theoretische Basis, die es so gut wie gar nicht gibt. Die Studie möchte eben das Phänomen der Panik untersuchen, sagt aber an fast keiner Stelle aus, was es unter Panik zu verstehen gibt. Also es gibt keinen Forschungsstand, es gibt keine Theorie der Panik, es gibt auch keine große Idee davon, wie jetzt Medien Panik verursachen könnten.
Außerdem sei für die Sendung keine Einschaltquote erhoben worden, gibt Herbers zu bedenken. Niemand wusste, wie viele überhaupt zugehört hatten und somit maximal in Panik hätten verfallen können. Hochrechnungen sollten diese Leerstelle füllen, doch waren sie recht ungenau. Zwischen 1,2 und 6 Millionen hätten dem Krieg der Welten demnach zugehört. Für die Studie wurden aber lediglich 135 Hörerinnen und Hörer befragt.
Und von den mehrjährigen Menschen, die man dann befragt hat, ob sie dann tatsächlich in Panik verfallen sind, als sie dann dieses Hörspiel gehört haben, muss man auch sagen, dass die Frage, mit der quasi diese Panikreaktion abgefragt worden ist, eigentlich gar nicht nach Panik gefragt hat, sondern man hat die Menschen eigentlich befragt, haben sie das Hörspiel als Hörspiel erkannt? Und von denen 30%, die das dann eben nicht als Fiktion erkannt haben, da war dann die Anschlussfrage, wie sie darauf reagiert haben. Und die Antwort, die der Fragebogen vorgegeben hatte, war excited. Und zwischen excited und panicked ist immer noch ein großer Unterschied.
Und dennoch hat die Arbeit Eingang gefunden in den wissenschaftlichen Diskurs, sagt Martin Herbers. Die Berichterstattung in den Zeitungen legte den Grundstein für einen Mythos, der durch die Studie von Hadley Cantrill anschließend wissenschaftlich legitimiert wurde. Auch Orson Welles tat in späteren Jahren sein Übriges und beförderte die Erzählung über sein Hörspiel weiter. Schließlich hatte sie seiner Karriere einen gehörigen Schub gegeben. Aus dem Mythos der Massenpanik wurde nach und nach eine akzeptierte Tatsache, die erst in den letzten beiden Jahrzehnten hinterfragt wurde. Einen ganz eigenen Zugang zu den Fakten fand der Historiker A. Brett Schwartz, als er auf rund 2100 Briefe aufmerksam wurde, welche die Zuhörer direkt nach der Sendung an den Sender CBS und den Hörspielregisseur Orson Welles geschickt hatten.
I didn't know what was in there, but I knew that there must be some sort of, you know, stories to be found. And then when I got into,
ich wusste nicht, was mich erwartete, aber ich wusste, dass es da Geschichten zu entdecken gab. Ich erkannte schnell, dass so viel von dem, was ich über die Sendung zu wissen glaubte, falsch war und dass die Geschichte dieser Radiosendung eher eine Warnung vor den Medien unserer heutigen Zeit war. Die meisten Briefe stammten von Menschen, die bestürzt darüber waren, dass so viele ihrer Landsleute etwas so Lächerliches glauben konnten. Wir denken, alle anderen seien viel leichtgläubiger als wir selbst. Durch die Briefe weiß ich, dass sich viele in ihrer Meinung über die Menschen in den USA bestärkt sahen. Das Ganze ist Ende Oktober passiert und die Leute schreiben, dass es ihren Glauben an die Demokratie erschüttert, dass diese Menschen in einer Woche wählen werden. Es verstärkte die Befürchtungen, die 1938 vorherrschten und auch heute noch bestehen. Wie kann Demokratie in Zeiten der Massenmedien überleben? Doch letztlich gründete das alles auf der falschen Prämisse einer Massenpanik, die nie wirklich in Frage gestellt wurde, nachdem sie erst einmal in der Welt war.
Obwohl die Erzählung über eine Massenpanik inzwischen ins Reich der Legenden befördert wurde, seien damals tatsächlich vereinzelte Menschen in Panik geraten. Jedoch hatten diese oft keine Angst vor Aliens, wie Brett Schwartz zu bedenken gibt.
Die meisten Menschen, denen die Sendung Angst eingejagt hatte, hatten gar nicht verstanden, dass es um Aliens ging. Sie dachten an einen Angriff durch ein anderes Land oder eine Naturkatastrophe. Was auch immer ihre größte Angst war, bestimmte, was sie hörten und beflügelte ihre Fantasie.
Es brauchte also nicht unbedingt Außerirdische, um die Hörer zu ängstigen. Das zeigte bereits eine Sendung der BBC im Jahr 1926. In Ronald Knox' Satire Broadcasting the Barricades ging die Gefahr von einer ganz irdischen Bedrohung aus. Von revoltierenden Arbeitern, die London verwüsteten. Trockener Nachrichtensprech unterbrach das Musikprogramm und schilderte die Ereignisse mit einer gehörigen Prise schwarzen Humors. Auch in diesem Fall überhöhte die Presse die Reaktion des Publikums zur Panik, die so nie stattgefunden hatte. Berichte erreichten sogar die USA und lieferten schließlich die Inspiration für Orson Welles, wie dessen Producer John Houseman später in einem Interview anmerkte. Die Macher eines Stücks der Armed Forces Radio Station Tokio versetzten 1947 Tausende der dort stationierten Amerikaner und Briten in Angst und Schrecken, wie die New York Times damals schrieb. Von einer Panik war allerdings auch hier keine Rede. Die Sendung berichtete davon, dass Truppen in Tokio gegen ein 6 Meter großes Seeungeheuer kämpften. Zahlreiche Anrufe gingen im Sender ein, darunter auch der des Oberbefehlshaber der Besatzungstruppen in Japan, General Douglas MacArthur. Der Aufruhr führte dazu, dass 5 Radiomitarbeiter ihren Job verloren, weil sie die Sendung nicht mit ihren Vorgesetzten abgestimmt hatten. Mit ihrem Leben hingegen bezahlten 6 Mitarbeiter bei Radio Quito in Ecuador ihre Neuauflage des Hörspiels Krieg der Welten im Jahr 1949. Sie hatten die Adaption so gut an lokale Gegebenheiten angepasst, dass zahlreiche Zuhörer von einem Angriff überzeugt waren. Als der Schwindel aufflog, schlug die Angst in Wut um. Und das Rundfunkgebäude ging in Flammen auf. Ein weiteres Beispiel führt uns im Jahr 1973 nach Schweden. Nach einem Unfall im Kernkraftwerk Barsebäck sei eine radioaktive Wolke auf dem Weg nach Kopenhagen, wurde damals berichtet. Knapp die Hälfte der Hörer sei laut einer Studie auf die Sendung reingefallen. Diese Umfrage unter 1000 Schweden kam jedoch zum Schluss, dass auch hier keine Panik ausgebrochen war. Ein Jahr später versuchten dann WDR und NDR mit dem Hörspiel Der Zwischenfall ihre Hörer zu ängstigen. Nach dem bewährten Muster unterbrach ein bekannter Radiomoderator, hier Wolf-Dieter Ruppel, das laufende Programm mit einer spektakulären Sondernachricht.
Meine Damen und Herren, vor wenigen Augenblicken erreichte uns hier im Kölner Funkhaus die erste Nachricht von einer drohenden Katastrophe. Einer Katastrophe wohl in allernächster Nachbarschaft, denn von einem Einsturz, wenigstens Teileinsturz des Kölner Doms war schon die Rede. Hier im Haus schwirren im Augenblick die Nachrichten durcheinander. Unsere eigene Nachrichtenredaktion ist im Augenblick auch nicht besser informiert.
Es folgten Live-Schalten und zahlreiche Telefongespräche mit Experten. Doch auch in diesem Fall blieben panische Hörerreaktionen aus. Es sollte jedoch nicht der letzte Versuch bleiben, Zuhörer durch eine fingierte Nachrichtensendung Furcht einzuflößen. 2011 versuchte sich beispielsweise ein Hamburger Sender an einer Neuauflage des Klassikers Krieg der Welten. Die Verantwortlichen informierten jedoch vorab die Behörden. Sicherheitshalber. Und auch WDR und NDR war wohl 1974 ihr Unterfangen nicht ganz geheuer, denn sie entschieden sich, ihr Experiment wie folgt zu beenden.
Verehrte Hörer, wir erklären sicherheitshalber, dass dem Kölner Dom nichts passiert ist, betonen aber auch, dass unsere Sendung im Übrigen auf Tatsachen aufbaute. Der angebliche Zwischenfall ist also eine Folgerung aus den wahren Verhältnissen. Dies zur Warnung für alle, die es angeht.
Martin Stengel hat sich den Mythos Hörspielmassenpanik vorgenommen.